2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem 5. zum Tor die
Moin, es ist Mittwochabend und 19.10 Uhr ist knapp über eine Stunde vorbei. Ich begrüße euch ganz herzlich zu der vor dem Spielausgabe des Millerntons vor unserem Heimspiel gegen Dynamo Dresden. Das Spiel des 9. Spieltags der 2. Bundesliga findet am Sonntag, dem 3.10. um 13.30 Uhr bei uns am Millerntor statt. Mein Name ist Kasche und bei Twitter findet ihr mich unter Blutgrätsche Deluxe. Und nun kurz noch ein bisschen Werbung für den Sponsor unseres Podcasts. Die Kervida Kreativbrauerei aus Hamburg unterstützt den Millerntons-Podcast schon eine ganze Weile und seit dieser Saison explizit das VDS-NDS-Format. Ich freue mich darüber mega und mega ist auch das Schieper El Dorado, was ich mir für die heutige Aufzeichnung gönne. Das Schieper El Dorado ist ein Single Hop India Pale Ale, ist natürlich nicht filtriert und pasteurisiert und bei den Schiepers gibt es jedes Mal eine neue Hopfensorte. Da ist von Zitrus über tropischen Früchten bis hin zu Anis alles dabei. Ich bin gespannt, was mich in dem Schieper El Dorado erwartet. Sage aber schon mal Cheers. Mehr zur Kervida Kreativbrauerei findet ihr unter kervida.bier, Bier in der englischen Schreibweise. Und denkt bitte daran, dass ihr Bier bitte wie alle alkoholischen Getränke verantwortungsvoll genießt. Werbung Ende. Zurück zum Sport. Wir spielen, wie eben erwähnt, schon gegen Dresden. Bisher gab es 18 Spiele gegen die Mannschaft aus Sachsen, von denen wir 6 gewinnen. 6-mal unentschieden und 6-mal verloren haben. Also ganz ehrlich, das ist eine perfekt ausgeglichene Bilanz. Meistens waren die Spieler aber auch eher wegen der Tapeten und Vorkommnisse im und um die Stadien geprägt. Wir haben uns natürlich wieder einen Gast eingeladen. Zu dem kommen wir nämlich jetzt. Hey Uwe, bitte stell dich unseren Hörer kurz selber mit den klassischen Vorstellungsfragen vor. Wer bist du? Wie bist du zu Dynamo gekommen und wie beschäftigst du dich mit deinem Verein?
Ja, hallo, ich bin Uwe Leuthold. Ich bin zu Dynamo gekommen als, ich würde mal sagen, klassischer Erfolgsfan. Bin schon ein bisschen älter und habe die Zeiten miterlebt, als Dynamo noch erfolgreichen Fußball gespielt hat. Am Ende der DDR-Oberliga, zum 8. Mal DDR-Meister geworden ist und im Europapokal 1988 das UEFA-Cup-Halbfinale erreicht hat, als sie dann gegen den VfB Stuttgart ausgeschieden sind. Damals wusste ich nicht, dass ich da erfolgstechnisch auf ein Auslaufmodell setze, aber gut, man bleibt dann halt einfach dabei. Welche Rolle ich bei Dynamo spiele? Also natürlich Fan, K-Block-Gänger und ich bin so eine Art Chronist vielleicht. Ich schreibe viel über Dynamo bei 11 Freunde oder habe auch ein eigenes Buch geschrieben über Dynamo und also nicht nur eins, sondern mehrere und bin so ein bisschen der Chronist, ohne jetzt in der Ultraszene irgendwie verankert zu sein.
Okay. Du hast auf ein Buch möchte ich mal ganz kurz eingehen. Du hast ein Jahr lang 17 Heimspiele von Dynamo Dresden statt im Gästeblock verbracht. Herausgekommen ist dabei das Buch Auswärts aller asozial, ein Jahr im Gästeblock des Dynamo-Stadions. Sag mal, wie war es denn bei uns? Ich zitiere mal kurz, bei den Moralaposteln des deutschen Fußballs, die einen optischen Eindruck von Soziologie und Philosophie-Hörsaal und Antifa-Demo vermitteln. Fand ich eigentlich ganz passend.
Es war grundsätzlich trotz meiner sehr gehegt und gepflegten Vorurteile gegenüber St. Pauli-Fans war es wirklich angenehm, auch natürlich auch anders. Sei es durch die Fangesänge, weil es halt nicht so dieses übliche Kurven-Lala, was halt bei den meisten Mannschaften das gleiche ist, bloß also die Melodie ist die gleiche, Text wurde halt ausgetauscht. Bei St. Pauli war es halt schon was Besonderes, das ist auf jeden Fall. Und ich konnte mir halt meine, wie gerade schon erwähnten Vorurteile so ein bisschen auf den Prüfstand stellen, um da mal kurz einen Abriss zu machen. Das ist halt für mich, also ich würde mich selbst als linken Dynamo-Fan einschätzen und ich bin auch grundsätzlich von der Weltanschauung den St. Pauli-Fans sehr nah, aber habe so meine Probleme mit diesem oftmals kommunizierten Auftritt des wir zeigen mit dem Finger auf Nazi-Fanszenen und stellen uns da ein bisschen als die Besseren dar. Was ja relativ einfach bei St. Pauli ist, weil da gibt es ja keine Nazis. Da bist du ja in einem nazifreien Umfeld, da kannst du natürlich sehr leicht antifaschistisch sein und mit dem Finger auf andere zeigen. Aber es hat sich dann im Gästeblock bei St. Pauli auch gezeigt, dass sehr viel Toleranz, sehr viel Reflektiertheit da ist und es war wirklich angenehm zu erleben.
Okay, ich meine, wir mussten uns diese Haltung ja auch erstmal im Stadion quasi ja, erarbeiten.
Also ich will das auch nicht so schlecht. Es klingt vielleicht nicht so schlimmer, als es ist. Also es sind halt, wie gesagt, Vorurteile. Vorurteile sind ja meistens ein bisschen unreflektiert.
Das stimmt. Genau. Das war im Februar 2018 das Spiel. Da haben wir 3-1 gegen euch gewonnen. Und da war zweimal Sobota und einmal Neudecker die Torschützen. Was ich an dieser Szene auch, also in diesem Kapitel auch ein bisschen bemerkenswert fand, oder was ich schön finde, ist, dass man dir ein Handyfotografierverbot ausgesprochen hat. Und ihr das halt auch verbal nahe gebracht hat. Ja. Was ja in so wie ich das jetzt, ich habe das ganze Buch noch nicht ganz durch, bin noch nicht bei allen 17 Heimspielen gelesen, aber das war nicht häufig der Fall.
Ja, das war nur bei euch so. Also ich kann es auch komplett nachvollziehen. Ich bin jetzt auch kein Mensch, der im Blog steht und permanent Fotos macht. Ich habe das auch währenddessen ich bei allen Mannschaften drin war, nie gemacht. Also nie gemacht. Aber es ging im Prinzip mehr oder weniger in jedem Spiel um so eine Art Beweisfoto, dass ich halt ein Selfie im Blog gemacht habe, sozusagen um vor mir selbst und später mal zu zeigen, ja, ich war da wirklich drin. Mhm. Aber es war halt gegen euch nicht möglich, weil beim ersten Versuch wurde ich sofort darauf hingewiesen, dass im Block keine Fotos gemacht werden. Dann habe ich einen Standort gewechselt, habe nochmal versucht, da flog ein Bierbecher, also ein Lehrer in meine Richtung, also nicht mit voller Wucht, sondern einfach nur so als Aufmerksamkeitserreger. Und dann habe ich da mal ein bisschen kurz die Diskussion angefangen und da wurde halt gesagt, hier wird nicht fotografiert, da habe ich so ein bisschen drauf ankommen lassen, da sind los, habt ihr Angst, dass ich eure Seelen klaue. Und da haben sie mir das halt erklärt, dass Persönlichkeitsrechten, Fußball und im Fanblock hat man kein Foto zu machen und da gehört der Schal in die Hand und das Telefon. Kann ich komplett nachvollziehen, habe ich auch natürlich angenommen und habe dann halt vom St. Pauli-Spiel kein Foto. Aber gut, sie haben ja recht gehabt, grundsätzlich.
So, hätten wir das auch geklärt. ich verlinke euch, liebe HörerInnen, auch gern das Buch noch in den Shownotes, wobei ich da auch noch einen kleinen Kritikpunkt habe. Es heißt St. Pauli. Pauli ist der Maulwurf in der Sendung bei der Maus. Ich weiß, vielen Dank erstmal für die Einleitung.
Immer wieder raus.
Aber du bist ja, wir sind ja die Moral-Apostel.
Ich habe auch einen guten Freund, der mich immer wieder darauf aufmerksam macht, aber es rutscht mir trotzdem immer wieder raus. Es tut mir leid.
Ja, wir sind ja die Besserwisser der Liga, deshalb. Genau. Wir verbessern dich weiterhin. Also vielen, vielen Dank schon mal für die Vorstellung und schön, dass du dabei bist. Bevor wir jetzt gleich ins Sportliche abtauchen, gibt es noch einen Punkt, den du im Vorgespräch angesprochen hattest. Der wäre jetzt bei vielen anderen Vereinen, würde ich jetzt nicht drüber sprechen, aber bei euch verlässt Pressesprecher Henry Buschmann den Verein zum 30. September, also morgen letzter Arbeitstag. Du sagtest im Vorgespräch, dass das schon ein arger Verlust sei und dass auch etwas Unruhe in der Fanszene gäbe. Warum ist das denn so?
Er ist die Jahreszahlen kann ich jetzt nicht sagen, aber so ungefähr seit 11 Jahren im Verein. Und in den heutigen Zeiten, wo es ein bisschen schwierig ist, sich mit dem Verein aus über die Farben zu identifizieren, also mit dem Verein über Menschen zu identifizieren, über Spieler, über Trainer, die ja keine Ahnung, alle 2-3 Jahre, wenn es lange dauert, den Verein wechseln. Also so wie bei eurem Trainer zum Beispiel, wo es halt eine lange Geschichte ist und mit dem ihr euch höchstwahrscheinlich extrem gut identifizieren könnt. Bei uns ist es halt nicht so. Im letzten Jahr hat Ralf Minge, unser Sportdirektor, das Schiff verlassen auf eigenen Wunsch, weil er vielleicht auch ein bisschen ausgebrannt war, aber es ist halt auch so ein absolute Identifikationsfigur bei uns gewesen. Christian Fjell war so einer, der dann als Trainer verbrannt wurde und das ist sozusagen Henry Buschmann, so tief sind wir schon gesunken, einen Pressesprecher in die Identifikationsfigur nehmen, was natürlich auch nicht allen Fans so geht, aber mir ging es so und auch einigen anderen. Und das geht ja auch noch, und dann hat man so ein bisschen das Gefühl, dass halt dem Verein immer mehr das Gesicht genommen wird. Also jetzt nicht konkret das Gesicht des Pressesprechers, aber so, dass die Identifikation mit Dingen über die Farben hinaus immer schwerer fällt. Was natürlich deutschlandweit ein Problem, finde ich, ist, wenn man jetzt nicht nur ergebnisorientierten Fußball guckt, aber das hat hier schon für Wirbel gesorgt, jetzt nicht in allen Fankreisen, also die Sitzplatzgänger, denen ist das herzlich egal, aber im letzten Spiel gegen Bremen gab es dann auch tatsächlich auch vom K-Block eine Verabschiedungstapete an einen Pressesprecher, was ja eher ungewöhnlich ist, wie ich finde.
Ja. Okay. Du sagtest noch was, dass auch jetzt, dass ihr auch schwer, dass ihr auch bei der Nachbesetzung so ein bisschen kritisch auf den Verein schaut, weil der wohl so da eher DFB-konforme oder linientreue.
Ja, das habe ich gesagt, aber ich will mich da nicht auf zu dünnes Eis begeben. Ich habe es auch leider nicht nochmal recherchieren können, seine Vorgeschichte ganz genau. Aber so ein bisschen der Verdacht, dass es so ein bisschen dahin geht, dass wir halt DFB-konformer agieren. Also das heißt nicht, dass der Volk in der Presse spricht, der Henry Buschmann irgendwie ein wahnsinniger Rebell gewesen wäre gegen den DFB, aber wir haben ja insgesamt so unsere Indifferenzen mit dem Verband. Und dass man jetzt sozusagen über die Neubesetzung der Stelle so ein bisschen gute Stimmung machen will mit dem DFB, was ja aus geschäftlicher Sicht auch vollkommen okay ist. Aber da müssen wir mal gucken, wie weit das geht, wie sehr wir dann, ich will jetzt nicht sagen Mainstream werden, das ist auch irgendwie ein bisschen übertrieben, aber dass wir jetzt zu sehr auf Kuschelkurs mit dem DFB gehen, was wie gesagt aus wirtschaftlicher Sicht und geschäftlicher Sicht vollkommen okay ist. Aber wie gesagt, wir weiß ja auch jeder, dass wir eher angespanntes Verhältnis zu denen haben.
Ja, das habt ihr ja, wie soll man sagen, tatkräftig immer wieder versucht herzustellen. So, dann lass uns doch mal jetzt so Richtung Sportliches rutschen. Ich würde gerne, da wir uns noch im ersten Saisondrittel befinden, noch mal kurz auf die letzte Saison bei euch zu schauen und ein bisschen über die Transfers sprechen, auch die ihr im Sommer getätigt habt. Ihr seid ja letztes Jahr so ziemlich schwerst souverän aus der dritten Liga aufgestiegen, nachdem ihr im Jahr davor, ich muss leider so sagen, so sang- und klanglos aus der zweiten Liga runter musstet. Wie würdest du euren Saisonverlauf im letzten Jahr kurz beschreiben? Wer war da, wer stach da besonders heraus?
Naja, besonders, also der Saison, im Prinzip ist es ja so, die Saison letztes Jahr hat es nicht gegeben, die hat keiner gesehen, weil keiner ins Stadion durfte, also gab es sie nicht. Wir haben im Prinzip jetzt bei dem Stand wieder angefangen wie vor 2 Jahren, also in der zweiten Liga. aber wer besonders herausgestochen hat, also aus meiner Sicht, der Ferner als Tor, als Stürmer, der auch jetzt in der zweiten Liga ordentlich Ballett macht.
Und schon 5 Treffer, ne?
Genau, genau. Ich, und hinten der Mai und natürlich wirklich eine große Nummer, unser Tormann Broll, der halt bei uns geblieben ist nach dem Abstieg und halt auch wirklich mit seinen Auftreten, seiner Führungsqualität und seinen Paraden uns auch wirklich den einen oder anderen Punkt gesichert hat. Und ganz so locker war der Durchmarsch dann doch nicht, weil es, wir haben ja einen Trainerwechsel gehabt, irgendwie, ich weiß nicht genau, ich glaube 6 Spieltage vor Schluss, als wir nicht mehr auf dem Aufstiegsplatz standen. Und da wurde dann Kautschinski rausgeworfen und Schmidt kam und der hat dann sozusagen mit, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, er hat alles gewonnen danach. Also da vielleicht noch ein Unentschieden. Auf jeden Fall hat er die Mannschaft übernommen, als er auf dem Nicht-Aufstiegsplatz stand und dann sind wir Drittligameister geworden. Aber ich muss auch ganz ehrlich zugeben, ich habe das jetzt nicht so intensiv mitverfolgt, weil dieses Zuschauerfreie war nicht so richtig mein Ding. Also auch selbst wenn man es im Fernsehen gesehen hat, die Spiele, das war mir völlig fremd. Also dort zuzugucken, wie dort ohne Zuschauer Tore geschossen werden, dann drehen die Spieler nach einem Tor gegen Richtung K-Block ab und der ist still, das tut ihm fast körperlich weh. Mhm. Deswegen war ich da auch nicht ganz so intensiv dabei und ich habe jetzt auch diesen Aufstieg nicht so als so wahrgenommen wie alle anderen Aufstiege zuvor. Ja, man hat es halt, also ich, wie ich es den anderen ging, weiß ich nicht, aber ich habe es halt mehr oder weniger hingenommen und dachte, gut, wie gesagt, die letzte Saison hat es nie gegeben, machen wir weiter in der zweiten Liga.
Okay. Da seid ihr ja jetzt angekommen. Ihr habt im Sommer, in der Sommerpause euren Kader ordentlich verstärkt, 13 neue Spieler. Ich denke da vor allem an Borelle aus Freiburg, der war letztes Jahr, glaube ich, an der Fortuna ausgeliehen. Mhm. Dann Solbauer aus der Abwehr, in der Abwehr, mhm. Kam aus Burnsley, relativ gestandener Abwehrspieler, aber auch Julius Kade von Union, auch schon 2 Treffer, linkes Mittelfeld, glaube ich. Erzähl doch mal ein bisschen was zu euren Neuzugängen.
Also die wichtigen hast du eigentlich schon genannt, wobei, also wir fangen mal bei Solbauer an, da hast du vollkommen recht, das ist wirklich einer, der alleine mit seiner Erfahrung, seiner Präsenz uns sehr hilft. Er hat ja, bevor er bei Barnsley war, beim Wolfsberger AC, heißen die AC, ich glaube ja, Wolfsberger AC in Österreich gespielt und mit denen auch Europa League gespielt. Mhm. Das merkt man ihm halt auch an, der ist eine Persönlichkeit, in der mit Chris Löwe, der hinten mit drin steht und auch früher, also ganz, ganz früher für Dortmund und dann auch in England gespielt hat. Das ist schon hinten eine Kante drin, auf jeden Fall. Borello, hast du schon gesagt, muss man nicht viel dazu sagen. Aldonis, ein junger Innenverteidiger von VfL Stuttgart geholt, ja. Auch eine absolute Verstärkung und auch mit richtig viel Perspektive. Das ist das, was mir auch sehr gut gefällt, dass sehr viele Spieler mit wirklich Perspektive geholt wurden.
Aber der ist doch geliehen, ne?
Ja, ja.
Der ist geliehen, ne?
Genau.
Ja, okay.
Der Alexander Schmidt war ja auch eine Zeit lang, soweit ich weiß, Scout beim VfB Stuttgart oder irgendwie in der Jugendabteilung. Und das merkt man ihm auch an, dass er halt den südwestdeutschen Raum sehr gut kennt. Also wir haben insgesamt relativ viele Spieler so aus dem Bereich Freiburg, Stuttgart, Mainz neu verpflichtet. Der Kader, der zählt im Prinzip nicht wirklich als Neuverpflichtung, weil das ist ja diese lustige Sommerposse gewesen, die wir da hingelegt haben zusammen mit Union. Wir hatten ihn letzte Saison in der dritten Liga von Union ausgeliehen. Dann hat Union gesagt in der Sommerpause, wir wollen ihn zurückhaben. Wir haben ihn Union zurückgegeben und haben, soweit ich weiß, gab es irgendwie eine Rückkaufoption, haben auch das Geld bekommen. Und dann haben Union aber festgestellt, aber so richtig als Bundesligaspieler sehen wir ihn nicht und können mit ihm nicht anfangen. Also wollte er doch wieder haben. Und daraufhin ist er sozusagen in der Sommerpause von Dynamo zu Union gewechselt und dann wieder zurück zu Dynamo. Also der ist jetzt nicht direkt neu, aber okay. Ein sehr guter Mann auf jeden Fall, auch aus 22. Und ich habe mich sehr gefreut, dass er bei uns jetzt wieder spielt. Und wer mir auch sehr gut gefällt, ist auch Verteidiger Akoto. Den haben wir von Mainz geholt, Mainz Zweiter, 23 Jahre. Und der ist so omnipräsent auf dem Spielfeld, auch jetzt gegen Bremen, das ist toll, dem zuzugucken. Weil so die namhaften Neuverpflichtungen haben wir jetzt nicht gemacht im Sommer. Also bei vielen dachte ich so, was soll das? Also man denkt immer so, man steigt aus der dritten Liga in die zweite auf und dann holen sie irgendwelche Leute, die man kennt, aber nee. Der Stamm von der dritten Liga ist im Prinzip zusammengeblieben, der wurde halt sinnvoll ergänzt, wie es bis jetzt aussieht und namhafte wurden nicht neu verpflichtet. Wir haben jetzt irgendwie beim Probetraining gehabt, den Ibrahima Traoré, der zuletzt bei Gladbach gespielt hat, irgendwie mit 170 Bundesligaspielen, auch schon 33, aber der könnte aufgrund unseres Verletzungspech jetzt neu verpflichtet werden. Noch, was wäre dann sozusagen der namhafteste?
Also der ist vereinslos im Moment, ne?
Genau.
6 Spieler mussten aber auch euren Verein verlassen, darunter Marco Hartmann, der hat ja schon etliche Dynamo-Jahre auf dem Buckel. Wohl der relevanteste Abgang eigentlich, oder?
Ja. Der passt halt in diese, im Prinzip in diese Identifikationsschiene, die ich vorhin angesprochen hatte. Das ist einer, der seit, ich glaube, 8 Jahren für Dynamo gespielt hat, immer bei jedem Abstieg da geblieben ist und wieder mit hochgegangen ist. Aber er ist halt, ist ein sehr feiner Mensch, ein sehr kluger Mensch, eine ganz tolle Persönlichkeit, der für Dynamo brennt. Aber er hatte das große Problem, dass er halt extrem verletzungsanfällig war. Der hatte nie eine Saison gefühlt wirklich durchgespielt, obwohl er Kapitän war und so, aber eigentlich permanent verletzt. Und da wurde es jetzt halt, wurde halt sozusagen die Konsequenz gezogen, gesagt wird, wir sortieren ihn aus und vielleicht treffen wir uns dann später mal in irgendeinem, mit irgendeinem Amt wieder.
Hm. Okay. Dann haben wir die Transfers und die letzte Saison so ein bisschen abgehakt. Kommen wir mal zur aktuellen Saison. In den letzten 9 Spielen, inklusive Pokal gegen Paderborn, habt ihr 5-mal gewonnen, 1-mal unentschieden und nur 3-mal verloren. Steht aktuell auf Platz 6, habt fast die wenigsten Gegentore bekommen, knapp nur 8. Relativ okay gescored vorne mit 13. Hat euer Trainer Alex Schmidt da eine gute Mischung geformt? Oder war das eher der Sportdirektor Ralf Becker, der ja auch seit Juni, glaube ich, neu bei euch ist?
Da stecke ich zu. Weiß ich nicht. Also ich denke, das ist ein Zusammenspiel aus beiden, dass sie sich halt wahrscheinlich ergänzen. Und diese Saison ist ja auch noch relativ jung. Natürlich läuft es gut, aber das tut es ja in der ersten Aufstiegssaison ja in der Regel immer. Also wir sind ja als klassische
Fahrspielmannschaft. Sag das mal Ingolstadt.
Gut, ja, aber bei uns, bei uns ist es ja wirklich so, wir sind ja klassische Fahrspielmannschaft, die wir ja mittlerweile sind, auch wenn wir natürlich von unserem Selbstverständnis eigentlich permanente Europapokalteilnehmer sind. Aber realistisch gesehen sind wir eine Fahrspielmannschaft und das ist jetzt, glaube ich, der dritte Aufstieg in den letzten 10 Jahren, den ich miterlebt habe. Und die erste Saison ist immer geil gewesen, wo wir immer nur die ersten 10 gekommen sind und schreckenweise auch richtig oben mitgespielt haben und dann durch die Realität eingeholt worden sind und halt nicht wirklich um Aufstieg mitgespielt haben, aber zwischendurch immer. Und da man hat das Gefühl aber jetzt, dass dadurch, dass der Stamm auch aus der dritten Liga gehalten wurde und dass auch wirklich gute Jungs sind und auch Eigengewächse dabei sind, was ja in den letzten Jahren ohnehin unsere Stärke war, relativ viele Spieler aus der Jugend hochzuziehen, die wollen meistbieten verkauft haben, die dann aber egal, wo sie hingewechselt sind, nicht geworden sind. Aber wir haben halt immerhin das Geld bekommen. Aber die Mischung scheint zu stimmen. Und man hat ja auch das Gefühl, dass wie sie neu eingekauft haben, dass halt nicht diese riesen Namen dabei waren, sondern in erster Linie junge Spieler, dass auch darauf geachtet wird, dass halt die Mischung in der Mannschaft stimmt, dass die charakterlich zu der Mannschaft passen. Und das macht schon Hoffnung, dass das alles Hand und Fuß hat. Und bis jetzt sieht es auch ganz gut aus. Also auch die 3 Spiele, also die 3 Niederlagen, die du angesprochen hast, die sind ja vor dem Bremen-Spiel jetzt, das waren ja 3 Niederlagen in Folge, wo du dachtest, oh Gott, jetzt geht's halt richtig runter, aber dann kriegen die sich halt wieder eingefangen und schlagen halt Bremen 3-0. Fand ich gut.
Ja, glaube ich. Ihr steht relativ kompakt in der Defensive mit euren erfahrenen Abwehrspielern, also Sollenbauer und Löwe. Und in einem Mittelfeld, wo auch ein erfahrener Mann die defensiven Fäden zieht, mit Yannick Stark. Ja. Wer ist denn für die offensive Akzente zuständig bei euch im Spiel? Auf wen müssen wir dann jetzt jetzt quasi am Sonntag auch ein bisschen achten?
Natürlich auf der Ferne. Also ja. Muss man nicht viel sagen, also als Hängender. Dann ein bisschen, also viele sind unzufrieden mit ihm, mit Königsdörfer. Das ist angesprochene Eigengewächs von uns. Stürmer, der sehr schnell ist und auch eine sehr gute Ballbehandlung hat. Viele sagen, er ist noch nicht in der zweiten Liga angekommen, das sehe ich nicht so. Also er schießt zwar keine Tore, aber macht schon sehr viel Ballett und sorgt für extrem viel Unruhe. Mörschel ist auch einer, der in der Offensive für viel Unruhe sorgt und viel Akzente setzt. Und es geht halt sehr schnell. Also sie spielen wirklich gut gegen den Ball, wie es immer so schön heißt. Hm. Und wenn sie es haben, dann haben sie auch sehr gute Ideen, dass es schnell geht. Es ist halt nur leider oftmals noch ein bisschen unpräzise. Also du denkst, oh Gott, die Idee war richtig gut, aber entweder ist der Pass scheiße oder die vorne drin sind nicht schnell genug oder laufen den falschen Weg. Aber wenn das sich hoffentlich bis zum Spiel gegen St. Pauli ein bisschen einspielt noch, dann könnte es eng werden. Ich bin da relativ optimistisch.
Ich habe mir heute Abend noch ein paar Statistiken angeschaut. Ihr spielt relativ viele Pässe. Also ihr wollt das Spiel auch gestalten, trotz der defensiven Kompaktheit. Auch wenn sie manchmal unpräzise sind, aber das ist ja auch zweite Liga Fußball, das müssen wir immer noch so sehen. Ihr spielt fast genauso viele Pässe wie wir, lauft aber im Schnitt ein bisschen mehr als wir. Ich glaube irgendwie im Schnitt 4 Kilometer oder 6 Kilometer mehr. Das ist ja dann auch eine Leistung von Alexander Schmidt. Der ist ja seit April Trainer bei euch. Du sagtest gerade, er war früher Scout beim VfB. Ich kann mich noch erinnern, dass er irgendwas mal mit 1860 und Jan Regensburg gemacht hat. Wie ist denn seine Arbeitsweise und was zeichnet seinen Fußball aus? Du sprachst ja schon von diesen schnellen Unschaltmomenten. Was sehen wir dann? Oder was müssen wir uns so ein bisschen unter seinem Fußball vorstellen? So, was ist sein Ideal? Wo will er die Mannschaft hinkriegen? Langfristig.
Also so wie ich das sehe, also ich tue mich immer ein bisschen schwer, solche Sachen zu beurteilen, weil ich halt kein Trainer bin, aber ich mache Klugscheiße jetzt einfach ein bisschen vor mich hin, wie ich das denke.
Kannst du gerne machen.
Also er will auf jeden Fall dominant auftreten und wirklich spielen. Er will nicht irgendwelche langen Bälle oder irgendwie hinten einen Ball gewinnen, dann vor und dann rammelt man und guckt mal, dass er irgendwie vorne einen Stürmer den Ball festmacht und dann gewinnt er dann aus dem Mittelfeld einen zweiten Ball und dann geht es Richtung Tor, sondern er will schon das Spiel machen, hat er auch, glaube ich, eine ganz klare Philosophie, wie das aussehen soll, aber er ist trotzdem flexibel genug, um sich auf die jeweiligen Gegner einzustellen. Also es wird gegen starke Gegner wie gegen Bremen oder jetzt gegen St. Pauli wahrscheinlich nicht so sein, dass sie das Spiel die ganze Zeit machen wollen, sondern da wird dann schon geguckt, wie können wir den Ball gewinnen, weil deswegen laufen wir wahrscheinlich auch 6 Kilometer mehr, weil wir halt den Ball erstmal hinterherlaufen, um den zu kriegen und dann halt mit vielen Pässen nach vorne zu kommen. Das sieht auch ganz gut aus. Und dann ist halt bis jetzt zumindest versuchen sie halt von dem, was ich bis jetzt gesehen habe, ganz klar, dass wir in der ersten Viertelstunde ein Tor schießen.
Also das kennen wir bei uns auch.
Ja, gegen Bremen war so die erste Viertelstunde. Da dachte ich, da hat nur Dynamo gespielt und hat versucht, das Ding halt reinzudrücken. Und das war auch gegen Rostock so. Da hat es ja auch geklappt nach 30 Sekunden. Und das ist dann auch gegen die Spiele, die wir verloren haben. Und die erste Viertelstunde, da wird extrem dominant aufgetreten, um möglichst da irgendwie schon ein Ding reinzuhauen.
Ja, das zeichnet ja auch unseren Fußball so ein bisschen aus, dass wir in den ersten 20 Minuten unheimlich viel Druck auf den Gegner erzeugen, ihn sehr, sehr hoch anlaufen, ihn versuchen immer wieder unter Druck zu setzen, eben die Anspielstation zu nehmen, ihm auf zu langen Bällen aus der Abwehr rauszuzwingen, so dass wir die Bälle in der Verteidigung oder im defensiven Mittelfeld gewinnen können und dann schnell nach vorne zu spielen, weil wir halt mega technisch versierte Spieler haben, die sehr robust sind, aber auch sehr schnell nach vorne spielen können und über eine feine Klinge verfügen. Ich habe mir mal euer System so angeguckt über 3-4 Spiele. Das wird eher so ein flaches 4-4-2, also nicht wie bei uns die Raute, sondern eher so ein flaches 4-4-2 mit schnellen Außen. Spielt ihr das variabel oder setzt ihr fest auf dieses System?
Also, soweit ich das einschätzen kann, ich gebe ganz ehrlich zu, ich beschäftige mich mit Taktik nicht so wahnsinnig viel. Soweit ich das einschätzen kann, ist das fest. Also meistens, also 2 Stürmer sind gesetzt und dann ein 6er, ein 10er, was meistens da ferner ist, und 2 Außen. Ja. Okay. Das ist das, was ich bis jetzt mitbekomme, ist das gesetzt.
Okay. Da sind wir jetzt mittlerweile beim Spieltag angelangt. Wir müssen noch mal ein bisschen das Sportliche ganz kurz verlassen. Weil bei uns gab es heute die Entscheidung oder gestern Abend die Entscheidung, das Stadion trotz 2G nur zu 50% auszulasten und damit wie bisher den Schritt, den Weg der schrittweisen Vollauslastung weiterzugehen. Das wird jetzt am Wochenende bestimmt wieder dazu dienen, dass wir optimieren, wie wir die Zuschauer sicher und schnell ins Stadion bekommen können. Ein Beispiel könnte da zum Beispiel der KSC sein. Da hatte Yannick im Podcast nach dem Spiel erzählt, dass man außerhalb des Stadions schon auf den Busparkplätzen quasi die Kontrolle gemacht hat. Also bei denen noch 3G, aber die Kontrolle gemacht hat und die Zuschauer mit dem Bändchen am Handgelenk versorgt hat. Aber apropos 2G, ich hatte heute Nachmittag auf Twitter noch eine Frage gestellt, ob jemand noch Fragen an dich hat oder an quasi oder Richtung Dresden hat. Und da kam die Frage von JB, von @JB1994, warum der K-Block 2G boykottiert oder wie unsolidarisch und Punkt bescheiden sind die eigentlich? Wie stehst du dazu, Uwe?
Also die Frage, warum die das machen, kann ich nicht beantworten, also weil ich habe die Entscheidung nicht mitgetroffen. Also aus ihrer Sicht denke ich, also wie gesagt, das ist ein bisschen Glaskugelgelese, aber aus ihrer Sicht denke ich, dass sie sich solidarisch versuchen zu verhalten, dass das der Grund sein könnte, dass sie sich halt solidarisch gegenüber denjenigen verhalten, die halt nicht geimpft oder genesen sind. Natürlich kann man da jetzt sagen, ja, dann lasst euch impfen. Und ich weiß auch, dass natürlich außerhalb von Sachsen zu Recht gesagt wird, warum lassen die Sachsen so wenig impfen? Wahrscheinlich sind wir, ich weiß es nicht genau, ich kenne die Statistiken nicht, wahrscheinlich sind wir natürlich da auch wieder Letzter von der Menge, die sich impfen lassen haben. Aber es gibt ja durchaus auch Menschen, die sich nicht impfen lassen können.
Ja.
Was natürlich auch als Feigenblatt genommen werden kann. Mir ist das vollkommen bewusst. Also, weil das ist wahrscheinlich natürlich nicht die Mehrheit, die sich nicht impfen lassen kann. Überhaupt keine Frage. Ja. Aber trotzdem ist es aus ihrer Sicht, und es ist auch, ich will jetzt nicht sagen, 100% nachvollziehbar, weil ich bin geimpft und mir ist es eigentlich vollkommen Wurst, ob da nicht Geimpfte und nicht Genesene rein können. Aber es ist schon für mich, also durchaus eine Form der Solidarität. Also ist so.
Ja, da, ich meine, der aus
medizinischer Sicht nicht Geimpfte sind oder aus gesundheitlicher, also aus medizinischer Sicht nicht Geimpfte.
Ja, aber der K-Block sagt ja in seinem Statement auf Instagram, dass er grundsätzlich eigentlich die 3G-Variante, wenn nicht 3G ist, dann kommen wir nicht.
Guck dir Darmstadt an. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, dass sie immer das Haar in der Suppe finden. Also ich muss jetzt mal kurz auch noch eine Lanze für die brechen. Also es ist nicht so, dass sie irgendwie Corona-Leugner werden oder irgendwie einen Aluhut auf hätten. Also sie sind auch schon seit Anbeginn von Corona sozial extrem aktiv gewesen, haben Menschen, also als von Impfung noch gar nicht die Rede war, oder haben Menschen, die Hilfe brauchten, die in Quarantäne waren, wurden von unseren Ultras unterstützt und da sind die einkaufen gegangen, was auch immer. Also die sind ja schon sehr aktiv und das sind jetzt auch keine Aluhutträger. Das ist definitiv so. Und aber trotzdem finden, also gefühlt hat man so ein bisschen, also dass sie halt irgendwie das Haar in der Suppe finden, weil gegen Darmstadt wurde ja boykottiert, weil da angeblich zu viele Daten erhoben wurden, weil man sich irgendwie dreifach personalisieren hätte müssen. Aber das ist auch ein bisschen hochgehangen worden, finde ich, weil diese Personalisierung bestimmt halt aus diesen üblichen Zettel, die du halt ausfüllst, die danach von den Darmstädter Ordnern an Dynamo übergeben wurden. Und Dynamo das irgendwie nach 2 Monaten oder 5 Wochen oder so vernichtet hätte. Also manchmal sieht es ein bisschen nach Haarnussuppe aus. Andererseits ist es natürlich auch für die, die ja eh jedes Spiel sehen wollen und für die das, ja, der Inhalt des Lebens ist, dorthin zu fahren. Und gerade St. Pauli ist ja immer ein Highlight. Und dann darauf zu verzichten, ist irgendwie schon ein Zeichen, was du nicht einfach so setzt, weil du gerade Bock drauf hast.
Ich sehe das ein bisschen anders, aber vor allem, weil sie ja wirklich sagen, sie wären gekommen, wenn wir 3G gemacht hätten. Damit schließen sie aber auch die Leute aus, die quasi negativ getestet werden. Also das ist ja egal, ne? Da brauchen wir jetzt nicht drüber reden, aber.
Leute, die auszuschließen, die negativ.
Nee. Ja, wenn du sagst, also es geht um die größtmögliche Solidarität mit allen Dynamo-Fans, kannst du natürlich auch sagen.
Da schließt du die positiv Getesteten aus.
Ja, die positiv Getesteten natürlich.
Ja, aber das ist ja. Ja, natürlich, aber die schließt man ja.
Per se aus, ja.
Per se aus, also das ist ja selbstverständlich.
Ja, aber von der Argumentationskette her fand ich das nicht schlüssig, einfach. Weißt du,
du nimmst aber den Leuten, die sich nicht testen lassen können, sozusagen die Chance. Das meine ich damit. Also wie gesagt, ich versuche mich nur in sich hinein zu versetzen. Ich bin grundsätzlich, aber ich fühle mich da auch oftmals ein bisschen extrem egoistisch. Ich bin grundsätzlich ein großer Verfechter von 2G, aber es ist halt in der Zeit heutzutage schwierig, da wirklich einen klaren Standpunkt zu finden, finde ich, weil natürlich ist 2G einfach und ich hatte dir das ja auch im Vorgespräch schon erzählt. Ich bin großer Ärzte-Fan und die haben ihre Tour nächstes Jahr abgesagt, weil halt nicht überall 2G geht, sondern weil halt jedes Bundesland irgendwie eine andere Regel hat. Und da habe ich natürlich auch abgekotzt. Aber ich kann es irgendwie, wenn ich mich versuche, nie hineinzuversetzen, schon nachvollziehen irgendwo. Dass du halt den Leuten die Chance nimmst, die halt negativ sind, daran teilzunehmen.
Ja. Ich hatte damals diese Ebene vertreten, der 2G Plus fände ich toll. Der Verein hat es auch so versucht, mit der Stadt so zu vereinbaren, dass Menschen, die nicht geimpft werden können aus medizinischen Gründen, quasi mit doch ins Stadion dürfen, wenn sie negativ getestet sind. Kannst du halt mit der Stadt dann halt auch nicht sprechen. Genau. Aber sei es drum, ich persönlich werde es nicht vermissen. Ich denke, unser Sicherheitschef Sven Brooks bestimmt auch nicht. Nicht böse gemeint.
Habt ein ruhiges Wochenende, auch gut.
Genau. So, kommen wir wieder zum Sport. Jetzt genug 2G, 3G. Kommen wir mal zu den Mannschaften. Bei uns werden Stand heute am Mittwochabend sehr wahrscheinlich Christopher Avevor, Etienne Amenido, Eric Smith, Igor Matanovic wohl weiterhin fehlen. Zudem waren am Dienstag auch Lead Paccarada und James Lawrence angeschlagen. Sebastian Olsen, Finn Ole Becker sind wohl auch noch nicht richtig fit. Bei Guido Burgstaller hat es wohl gestern auch gezwickt. Alles in allem wird die Liste bei uns gerade ein bisschen länger. Habt ihr Kurz- oder Langzeitverletzte zu beklagen? Gibt es bei euch irgendwelche Sperren? Wer spielt bei euch nicht?
Langzeitverletzte sind zum einen Flacher Dimos, der sich vorletztes Spiel das Kreuzband gerissen hat. Und leider nicht spielen kann. Sehr guter offensiver Mann und es ist halt wirklich eine große Lücke, die er reißt. Auch ein paar Spiele vorher hat es unseren Kapitän und Abwehrchef Tim Knipping auch mit dem Kreuzbandriss ausgenockt und er ist halt auch gerade in der Saisonphase, als er sich den Kreuzbandriss geholt hat, sehr torgefährlich gewesen. Also das sind zwei Leute, die uns halt langfristig extrem fehlen. Ansonsten sind, soweit ich das mitbekommen habe, auch aus der Pressekonferenz vor dem Bremen-Spiel, die Leute, die verletzt waren, wie Hermann oder Becker, soweit wieder einsatzfähig, dass sie spielen können. Ja, aber die beiden Kreuzbandrisse, die wiegen halt wirklich schwer.
Okay, das sind also zwei, wie bei uns, wenn zentrale Spieler ausfallen, ist halt echt immer Kacke. Genau. Wie glaubst du denn, wie eure erste Elf aussehen wird? So kommen wir mal so langsam zum Ende. Wird die sich so wie jetzt, wenn so zwei etablierte Kräfte ausfallen, von selbst aufstellen? Oder was glaubst du, ob das eine andere Elf wird, wie gegen Bremen?
Ich glaube es fast nicht, dass es so viel anders wird. Ich denke, dass Julius Kahle wieder ins Spiel rein, in die Mannschaft reinrutschen wird, weil er halt im Mittelfeld eine wirklich wichtige Rolle spielt und auch Antreiber ist und technisch sehr versiert ist. Und der war im letzten Spiel gelb-rot gesperrt. Und ich denke, dass er wieder reinkommt. Ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, dass die Mannschaft so viel anders aussehen wird als gegen Bremen. Weil die haben es auch wirklich gut gemacht. Und ich denke auch, dass die, also wie gesagt, ich bin kein Trainer, aber dass es die Voraussetzungen nicht so viel anders sind, weil St. Pauli halt sehr spielstark ist und natürlich nicht umsonst auf Platz 2 seid ihr, ne? Ja.
Ja.
Auf Platz 2 steht. Und ich denke, da wird die Ausgangsbedingungen nicht so viel anders als gegen Bremen. Also ich denke, da wird ungefähr die gleiche Mannschaft auf dem Platz stehen.
Oh, super. Okay. Wie wirst du das Spiel verfolgen? Beim einem Bezahlsender deiner Wahl oder?
Ja. Nein, nach Hamburg kann ich ja nicht fahren. Nee, könnte ich natürlich schon, aber habe ich keine Zeit. Ich war tatsächlich noch nie am Billand-Tor. Das wurde wirklich mal wieder Zeit oder überhaupt mal Zeit. Aber ja, ich gucke es im Fernsehen, klar.
Okay.
Wobei natürlich für uns ist das ja sozusagen ein Testspiel für den DFB-Pokal. Weil für uns ist das DFB-Pokalspiel deutlich wichtiger.
Ja, deshalb habt ihr ja auch zu Hause gegen Paderborn gewonnen und in der Liga nicht, ne?
Genau.
Ja, genau.
Weil das ist der kürzeste Weg in den Europapokal und habe ich ja vorhin schon gesagt, da sehen wir uns.
Ja. Langfristig wie jeder. Ich will auch irgendwie, ich teile Mikes Ansinnen irgendwann einmal, wenn es den UI-Cup noch gäbe, weißt du? Ich würde so gerne irgendwo mal hinfliegen und einfach mal Europapokal schreien. Aber wir sehen das ja ähnlich. Wir wollen natürlich auch im Pokal in 3 Wochen ist es, glaube ich, gegen euch gewinnen und dann den kürzesten Weg nach Europa nehmen. Ich bin sehr gespannt, wie es ausgehen wird. Ich lasse dich jetzt aber nicht gehen, bevor du mir deinen Tipp für Sonntag genannt hast.
2-2.
Okay. Ich tippe aufgrund eurer Defensivstärke auf ein 2-0 für uns. Auf nur ein 2-0 für uns. Mal sehen, ob Burgi dann gegen euch auch knipst. Hat er jetzt schon 8 Treffer. Es läuft bei ihm ganz gut. Ich bedanke mich ganz herzlich für das nette Gespräch und die Zeit, die du genommen hast. Und wir hören uns dann am Montagabend nach dem Spiel wieder. Und an euch da draußen viel Spaß am Sonntag, wo immer ihr das Spiel verfolgt. Bleibt gesund und immer schön. Aha. Tschüss.
Ciao.